NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Hannover jetzt wieder. Neumann mit der Flanke aus dem rechten Halbfeld. Ball tippt auf von Niesen. Und Trissol, die scheitert an Heuer Fernandes. Dann ist er weiter. Tritt, Tor.
Jan Kamp geht jetzt am ersten vorbei, geht am zweiten vorbei, sucht den Doppelpass und der Pass in die Tiefe. Tor! Enzo Leopold! 2:1 für Hannover 96. Was für ein wunderschönes Tor.
Matondo, der Stark. Tor! Matondo!
Wir haben eine Mannschaft mit Potenzial, das noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Und da werden wir weiter dran arbeiten, dass wir diese Kleinigkeiten herauskitzeln, damit wir noch bessere Leistungen zeigen, die schlussendlich dann auch zum Erfolg führen.
Das sagt André Breitenreiter, der noch ziemlich neue Trainer von Hannover 96 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Sein Team mischt munter mit im Aufstiegsrennen. Sportlich scheint der Club reif zu sein für die erste Liga, aber was ist hinter den Kulissen? Und damit herzlich willkommen zu unser Thema, heute mit Tide Tedinger. Seit Jahren knirscht es bei Hannover 96 zwischen der Profisparte mit ihren Geldgebern und dem Stammverein. Von 2022 bis 2024 gipfelte das in einem Rechtsstreit Hannover 96 gegen Hannover 96 sozusagen über drei Instanzen. Am Ende stand der Rauswurf von Martin Kind als Geschäftsführer der Profigesellschaft. Bis heute ist kein Nachfolger da und die Zeit läuft. Das Lizenzverfahren, das steht nämlich vor der Tür. Welche Konsequenzen könnte das haben? Ist das Gesamtpaket Hannover 96 erstligatauglich? Das will ich heute besprechen mit meinen Gästen. Alle langjährige Beobachter und Kenner von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse, Dirk Tietenberg. Hallo.
Hallo zusammen.
Vom Kicker, Michael Richter. Moin.
Schönen guten Tag, hallo.
Und NDR-Reporter Burkhard Tillner. Hallo.
Hallo.
Dirk, aus seinen sportlichen Ambitionen macht Hannover 96 ja keinen Hehl in dieser Saison, zu Recht.
Ja, zu Recht, finde ich schon. Allein der Trainerwechsel ist ja ein Signal. Also André Breitenreiter hat sich vom ersten Tag hingestellt und gesagt, wir wollen aufsteigen. Was Hannover 96 am Transfermarkt gemacht hat, unterstreicht ja auch die Ambitionen. Und André Breitenreiter ist da sehr offensiv, lässt auch offensiven Fußball spielen oder will es zumindest. Das wird schon sehr betont. Und die Ambition hat Hannover 96 zu Recht, finde ich. Wird natürlich eine enge Kiste, wie immer.
André Breitenreiter hat ja um den Jahreswechsel Stefan Leitl beerbt. Burkhard, das Sportliche ist das eine, die Strukturen dahinter das andere. Erste kurze Einschätzung, wie problematisch ist die gerade schon so angerissene Situation hinter den Kulissen aktuell?
Ja, die ist problematisch. Das ist so wie ein Blick auf eine Medaille. Auf der einen Seite der Medaille, da hast du die Kapitalgeber und die ausgegliederte Profiabteilung, auf der anderen Seite den Verein. Und diese Medaille steht gerade auf der dritten Seite, auf dem Rand. Und ein Rand ist immer sehr schmal und da weiß man nicht, wie sich diese Medaille mal entscheidet, wo sie hinfallen könnte, auf welche Seite. So sieht es aktuell aus.
Michael, du bist ja einer derjenigen, die den Rechtsstreit auch verfolgt haben als Reporter. Wir haben es schon kurz anklingen lassen. Hannover 96 gegen Hannover 96 sozusagen. Es hat ja all die Jahre immer schon viel Diskussionen gegeben, viele Auseinandersetzungen. Aber wo würdest du dieses Kapitel ansiedeln? Ist das eine neue Qualität gewesen?
Ich glaube, es ist eigentlich nur eine Fortsetzung einer unsäglichen Geschichte, dass man innerhalb eines Vereins zwei völlig verschiedene Lager versucht hat, unter einem Dach zusammenzuführen. Das ist vor Jahren nicht gelungen. Das ist im Laufe der Jahre nicht gelungen und ich habe leider den Eindruck, dass es bis heute nicht gelungen ist, dass diese Zäsur nach wie vor da ist, dass die völlig unterschiedlichen Interessen, die da von der Profigesellschaft und vom Mutterverein aufeinanderprallen, immer noch nicht zusammengeführt sind im Sinne des Ganzen. Und ich habe ehrlich gesagt als langjähriger Betrachter auch inzwischen nicht mehr so die wirkliche Fantasie, wie das unter diesem Konstrukt funktionieren soll. Jetzt hat man eigentlich alles bereitet, um den sportlichen Erfolg, wenn man ihn denn haben will, mit dem Aufstieg herbeizuführen. Und trotzdem müssen wir jetzt hier sitzen und über solche Themen sprechen wie, das passt eigentlich alles nicht zusammen bei diesem Verein. Das ist merkwürdig, aber irgendwo, wenn man es lange genug verfolgt hat, auch fast schon alltäglich.
Jetzt liegt das ja schon einige Zeit zurück. Für alle, die das jetzt nicht mehr so ganz vor Augen haben, haben wir hier mal eine kurze Chronologie.
Juli 2022. Der Vorstand des Stammvereins Hannover 96 e.V. setzt Martin Kind als Geschäftsführer des Profifußballbereichs ab. Fristlos. Der Vorwurf, Kind habe in zahlreichen Fällen Anweisungen missachtet. Oktober 2022. Das Landgericht Hannover gibt einer Klage von Martin Kind gegen seinen Rauswurf statt. Hauptgrund, der Vorstand von Hannover 96 habe gegen seine eigenen Regeln verstoßen. Nur der Aufsichtsrat hätte Kind entlassen dürfen. April 2023. Das Oberlandesgericht Celle bestätigt das Urteil der Kollegen in Hannover und verweist auf den sogenannten Hannover 96-Vertrag. Darin ist schon 2019 die Zusammenarbeit zwischen Stammverein und Profibereich neu geregelt worden. Einen Alleingang wie beim Rauswurf Kinz dürfe es demnach nicht geben. Juli 2024, die Wende. Der Bundesgerichtshof hebt in einem Revisionsverfahren die Urteile der beiden Vorinstanzen auf. Tragende Strukturprinzipien des GmbH-Rechts seien nicht verletzt worden. Die Verstöße, die das Landgericht und das Oberlandesgericht festgestellt haben, reichten nicht aus. Martin Kind muss daraufhin seinen Posten als Geschäftsführer der Profis räumen. Er wechselt in den Aufsichtsrat.
Christopher Klein hat diesen Rechtsstreit bei Hannover 96 nochmal nachgezeichnet. Dirk Dietenberg, Hatz und NP. Das klingt kompliziert, Dirk. Ist es auch, muss man sagen. Es sah ja erstmal so aus, als sollte Martin Kind sich durchsetzen. Wie überraschend kam dann die Kehrtwende vor dem BGH für dich?
Nicht überraschend, weil sobald der Bundesgerichtshof sich so einer Sache annimmt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Urteil genau anders ausfällt, als vorher vom Oberlandesgericht gefällt worden ist. Die Geschichte geht ja dann auch in Wahrheit ganz weit zurück und es geht immer nur darum, wem gehört der Fußball in Hannover, wem gehört der Fußball in Deutschland. Also 50-plus-1-Regel kommen wir ja gleich nochmal drauf. Es gab 2019 eine Wahl, also vorher hat sich Martin Kind immer im Recht gesehen. Und dann gab es eine Wahl. Die Fans, wissen wir ja alle, waren sehr unzufrieden und sehr kritisch Kind gegenüber, kamen dann halt auch mit den Fanszenen zur Wahl. Und dann wurden die Nachfolgekandidaten, die Kind vorgeschlagen hat, nicht gewählt, sondern eben die Kandidaten der Fanszene. So, und seitdem haben wir die Konstellation dieser zwei Medaillenseiten, genau, Burkhardt hat es ja eben auch beschrieben, die wirklich nicht zusammenpassen, sondern wirklich sich nicht sehen wollen und auch gegenüberliegen. Und dann wir haben es auch gerade im Beitrag schon gehört, dann gibt es diese 50-plus-1-Regel, das ist das eine, und das andere ist der Hannover 96-Vertrag. Diese Dinge beißen sich. Das eine geht eigentlich mit dem anderen gar nicht zusammen. Und je nachdem, wer gerade vor Gericht steht, beruft sich auf den Vertrag oder auf die 50-plus-1-Regel. Wer am Ende Recht hat, ist nicht entschieden. Also auch die DFL ist ja relativ tatenlos, was das Einhalten der 50-plus-1-Regel betrifft. Schickt das Kartellamt, untersucht jetzt gerade so ein paar Sachen. Also ganz schwierig. Und Hannover ist das Epizentrum dieser Diskussion um 50-plus-1. Und es trifft halt Hannover 96 als Club da sehr hart. Also immer dieser Schwebezustand, wo man noch klare Entscheidungen braucht, wo man Geld braucht, wo man schnell sein muss auf Transfermarkt, wo man viele Entscheidungen treffen muss, ist eigentlich so nicht haltbar. Also im Augenblick wird Hannover 96 eben geschäftsführend vertreten durch einen Prokuristen, das ist der Sportdirektor Markus Mann. Und man kann sich vorstellen, dass ein Sportdirektor, der sich lieber um Scouting oder sowas kümmert, nicht unbedingt begeistert ist, wenn er die Steuererklärung unterzeichnen muss.
Müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, Hannover 96-Vertrag haben wir gerade gehört, besagt im Kern, wir regieren uns nicht gegenseitig in die Geschäfte hinein, Stammverein auf der einen Seite, Profisparte auf der anderen, 50-plus-1 besagt aber im Kern, der Stammverein muss am Ende immer das letzte Wort haben in so einer Konstellation, bei einer ausgegliederten Profiabteilung. Das beißt sich hier offensichtlich an dieser Stelle. Michael, was diesen Rechtsstreit angeht, nochmal ganz konkret, wie konnte es da im Nachhinein betrachtet jetzt zu dieser Situation kommen? Was war da der konkrete Ansatz?
Genau weiß man das natürlich nicht. Man kann Vermutungen anstellen. Ich glaube, dieser Vertrag ist ja von allen Seiten letztendlich geschlossen worden, um so eine Art friedliche Koexistenz, um mal so einen Begriff aus der Politik zu benutzen, herzustellen in Hannover. Man achtet sich gegenseitig, man funkt sich nicht gegenseitig in die Bereiche dazwischen. Aber ich glaube über allem, und das muss ich jetzt leider den Vertretern des Vereins, die jetzt auch in der Vereinsspitze sind und dort das Sagen haben, ein bisschen unterstellen, es war von Anfang an ein bisschen zu sehr darauf ausgerichtet. Und es wurde ja auch plakativ immer wieder im Stadion selbst gerufen, Martin Kind muss weg. Und das ist bis zuletzt immer das große Thema, vielleicht sogar das große Ziel gewesen, dieses hinzubekommen. Wenn man denn darauf aus ist, dann ist es so, aber dann sollte man doch dann vielleicht auch den Plan B in der Tasche haben, denn wie geht es ohne Martin Kind weiter? Und im Moment muss man leider sagen, vermutlich geht es ohne Martin Kind, zumindest was den Profifußball angeht, wahrscheinlich aber auch den Breitensport nicht wirklich weiter. Und da hat man einfach nicht an den zweiten Schritt genügend gedacht und sich jetzt in so eine Pattsituation manövriert, dass man nicht so richtig weiter weiß, wie findet man zusammen, um das hinzubekommen. Und das ist für mich der Kern allen Übels, dass die eine Seite nicht bereit ist, auf die andere Seite zuzugehen. Das meine ich durchaus wechselwirkend. Und man steht jetzt sich gegenüber und das schon seit geraumer Zeit. Die Zeit verstreicht, wie Dirk es völlig zu Recht gesagt hat. Viel Zeit, viel Potenzial ist liegen geblieben in dieser Zeit und man weiß noch nicht genau, wie es ausgeht. Denn darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Auch um die Gestaltung der Zukunft muss man sich ja Sorgen machen, weil es kein gesundes Fundament gibt, auf dem man diese Zukunft aufbauen kann. Weder sportlich noch wirtschaftlich.
Ja, der Frage, was wäre ohne Martin Kind, der werden wir uns auch noch widmen. Burkhard, nochmal ganz kurz, wir haben über den Hannover 96-Vertrag gerade schon ein bisschen gesprochen. Der ist ja gefeiert worden seinerzeit von allen Beteiligten. Der wurde sogar als historisch bezeichnet teilweise. Wenn sich dann aber herausstellt, dass all das, was man da gemeinsam vereinbart hat, vor einem Gericht dann als nicht maßgeblich eingestuft wird, das war ja so vom BGH, was sagt das dann aus über die Strukturen bei Hannover 96?
Dass der tiefe Graben, der eben zwischen diesen beiden Seiten liegt, auch mit diesem Vertragsgebilde nicht zugeschüttet werden konnte, sondern dass der noch tiefer geworden ist seither und dass eine Annäherung, dass sie nicht im Ansatz zu erkennen ist.
Schon quasi bei der Vorstellung des Vertrags. Wir waren ja bei der Pressekonferenz dabei. Da wurde ja schon Sebastian Kramer, der Vorsitzende, gefragt, heißt es jetzt, dass Sie quasi als Gesellschafter dieser Profiabteilung Martin Kind entlassen dürfen? Da sagt er, ja. Und Martin Kind sagt, nein. Also live und in Farbe, oben auf dem Podium, ging das schon bei der ersten Pressekonferenz zum Hannover-Vertrag los.
Schon erstaunlich. Das kulminiert dann ja in diesem Rechtsstreit. Wir haben das ja eben nochmal so ein bisschen skizziert und haben natürlich auch mit den Beteiligten gesprochen. Martin Kind, der sagt zum Verlauf dieser Geschichte Folgendes.
Beim Landgericht gab es ein eindeutiges Urteil. Beim OLG Celle gab es ein eindeutiges Urteil und der BGH hat eine ganz andere Entscheidung getroffen, die nicht vergleichbar sind.
Michael, wie meint er das?
Wie es jetzt tatsächlich ja passiert ist. Man war zwei Instanzen lang eigentlich von der Kapitalseite der Überzeugung, dass mit diesem Hannover-Vertrag und mit dem Konstrukt, wie man ihn ja gebaut hatte, die auf der sicheren Seite ist. Und dann kommt die oberste Instanz, ohne Möglichkeit, da noch irgendwie was dran feilen zu können und hebt das Ganze auf. Ich denke, auch im Unterton klingt bei Martin Kind da so eine gewisse Verbitterung auch durch und eine Enttäuschung, denn er war ja lange auch der Ansicht, dass er auf der sicheren Seite ist, so sinngemäß. Die können uns ja gar nichts eigentlich. Jetzt ist es ganz anders gekommen und dass er natürlich jetzt, und das macht es ja auch wieder menschlich und nachvollziehbar, sagt, gut, wenn es denn so ist, dann werde ich jetzt aber nicht weiter mit der Power und mit den Möglichkeiten, die ich und meine Mitgesellschafter hätten, um diesen Verein nach vorne zu bringen, einsteigen, sondern ich warte jetzt ab und bin vorsichtig. Er hat immer gerne gesagt, wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch, was gespielt wird. Und das ist jetzt bei ihm in seinem Weltbild über Hannover 96 natürlich schwer ins Wanken geraten. Und von daher beschreibt das ja so ein bisschen diese Pattsituation, in der sich der Verein befindet. Die ganz großen Geschäfte sind im Moment nicht möglich, weil keiner bereit ist, Geld in etwas zu investieren, was auf so fragilem Boden steht und man nicht genau weiß, wie es in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in der Zukunft überhaupt aussehen wird.
Auf der anderen Seite stand und steht ja der Stammverein. Robin Krakau ist Vorstandssprecher beim Hannover 96 e.V. Er sagt das hier.
Der Bundesgerichtshof hat uns recht gegeben. Von daher ist es schon so, dass wir sagen, wir haben das vom Prinzip her richtig gemacht. Wir wurden ja gerichtlich am Ende bestätigt. Und es gab halt eben die Notwendigkeit der Abberufung. Deswegen haben wir es getan und der Kind hat sich dann dagegen gewehrt.
Dirk, man hat so das Gefühl, man hat da mehr neue Fragen geschaffen als alte beantwortet. Ist das so?
Das ist so. Also der BGH hat nach GmbH-Recht geurteilt. Beim Oberlandesgericht, beim Landgericht hat der Hannover-Vertrag eine Rolle gespielt. Das war beim BGH jetzt nicht so. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert, will ich auch gar nicht zu kompliziert machen. Es ist so, dass trotz der Entscheidung des BGH, hat der BGH ja nicht gesagt, der Hannover-Vertrag ist ungültig, sondern es gibt immer nach wie vor diesen Vertrag. Und es gibt dann immer noch die Möglichkeit, da werden halt Drohszenarien von beiden Seiten aufgebaut oder mehr oder weniger, es gibt halt immer noch die Möglichkeit zu klagen. Und zwar wegen Nichteinhaltung des Hannover-Vertrags. Das wurde bisher von der Kapitalseite noch nicht getan, aber die Möglichkeit gibt es. Und der e.V. hat seinerseits natürlich die Möglichkeit, einen eigenen Geschäftsführerkandidaten für die Nachfolge von Martin Kind da auch zu bestimmen nach der 50-plus-1-Regel. Und nach Hannover-Vertrag müssen sich beide Seiten einig werden, weil es im Aufsichtsrat halt einen Patt gibt von 2-2. Und da konnte man sich bisher auf keinen Kandidaten einigen. Mir ist ein Kandidat bekannt von e.V.-Seite, mehrere Kandidaten von der Kapitalseite. Und da gab es aber bisher keine Einigung.
Fakt ist, auf jeden Fall der wichtige Posten des Geschäftsführers in der Profigesellschaft, der ist jetzt seit Monaten vakant. Wir lassen das alles jetzt erstmal sacken und gucken dann mal auf die Frage, welche unmittelbaren Konsequenzen hat diese Geschichte jetzt eigentlich gehabt für die Arbeit bei Hannover 96? Gleich mehr. Zurück bei unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen. Hannover 96, sportlich erfolgreich, aber hinter den Kulissen im Dauerclinch. Vorläufiger Höhepunkt im vergangenen Jahr. Das Aus für Martin Kind als Chef der Profisparte bei Hannover 96. Jetzt haben da einige geschrieben, eine Ära geht zu Ende, weil er eben nicht mehr diese Position bekleidet. Für das Tagesgeschäft hat das offenbar keine Folgen gehabt, sagt er jedenfalls selbst.
Es hat sich letztendlich nicht verändert. Für den sportlichen Bereich ist Markus Mann verantwortlich. Er arbeitet zielgerichtet, qualifiziert, unter Beachtung der Regeln, die ein solches Unternehmenskonstrukt bedeutet. Und er steht ja im Moment für diese sportliche Stabilität, natürlich mit Trainer und Mannschaft, aber er ist der Verantwortliche und das funktioniert stressfrei. Und die wirtschaftlichen Fragen, die damit verbunden sind, da holt er sich vom Aufsichtsrat der KGaA, der ja auch die wirtschaftlichen Entscheidungen trifft, holt er sich dann die Zustimmung für seine Entscheidung.
Burkhard Tillner, unser 96-Reporter beim Norddeutschen Rundfunk. Burkhard, es stellte sich jetzt ja nach Kinds aus unmittelbar die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Wer unterschreibt denn jetzt die Verträge ohne Geschäftsführer? Der Name Markus Mann ist ja gerade schon mal angeklungen. Aber nochmal ganz kurz, wie hat man das formal gelöst?
Ja, indem man Markus Mann eben mehr oder weniger diese Rolle übergeben hat, also kommissarisch. Er hat Prokura, ist zeichnungsberechtigt für den Verein und füllt diese Rolle aus, bis dann ein anderer Geschäftsführer kommt. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, also da gibt es verschiedene Ansichten, zum Beispiel schon in ein paar Wochen, wenn der Lizenzantrag eingereicht werden muss. Da behauptet ja die eine Seite so von den Kapitalgebern, dass das wirklich ein Geschäftsführer sein müsste. Und auf der anderen Seite sind die Vereinsvertreter sicher, dass da eben auch jemand, der Prokura erhalten hat, diese Unterschrift unter die Lizenzunterlagen geben darf. Und da dürfen wir gespannt sein, wie das dann auch die Juristen bewerten. Ist mir noch nicht bekannt, dass da eine endgültige Klärung geschaffen ist.
Das ist ja so ein zentraler Punkt. Da gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf. An dem scheint das ja nicht ganz so einfach zu sein. Nochmal für alle, die es nicht so genau wissen. Alle Jahre wieder müssen Deutschlands Profifußballclubs ihre Lizenzanträge einreichen für die darauffolgende Saison. Im Falle von Hannover 96 sind das ja nach Lage der Dinge gleich zwei, also für die zweite und für die erste Liga im Erfolgsfalle. Und da gibt es jetzt möglicherweise ein Problem.
Nach der Lizenzordnung ist das klar und es liegt auch in der Logik des Unternehmensrechts, denn der Geschäftsführer ist das Organ der Gesellschaft und der muss diese Unterschrift leisten. Wenn wir eigentlich jetzt eine rein theoretische Betrachtung, die nicht eintreten wird, aber wenn ich es mal theoretisch bewerte, wenn wir ohne Unterschrift einreichen, kriegen wir keine Lizenz. So einfach wäre es.
Also Martin Kind sagt, das birgt eine Gefahr, zumindest in der Theorie. Robin Krakau, den haben wir eben gerade auch schon mal kurz gehört, EV-Vorstandssprecher, der hat keine Bedenken.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass es eine Lösung geben wird. Wie gesagt, Gespräche im Hintergrund laufen ja und von daher sehen wir dem Ganzen recht gelassen entgegen.
Also er geht davon aus, dass rechtzeitig ein Geschäftsführer gefunden wird, der dann dieses Lizenzverfahren zum Abschluss bringen kann. Mitte März müssen die Anträge vorliegen. Dirk Tietenberg, Hatz und NP. Zum Wasserstand sagt keiner was öffentlich. Ne? Aber wie weit ist die Suche denn aus deiner Sicht tatsächlich?
Ich kann mir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass es so schnell geht. Die DFL sagt natürlich auch alles inoffiziell, wenn man sich da so ein bisschen umhört, mit Leuten spricht, dass keine akute Gefahr des Lizenzentzugs besteht, aber natürlich eine Gesellschaft einen Namen braucht, nämlich einen Geschäftsführer. Das, was Martin Kind vorhin gesagt hat. So, das heißt, es ist durchaus möglich, dass die DFL sagt, ja, ein Prokurist darf das unterschreiben, zumal das Prokura uneingeschränkt ist, das Markus Mann hat. Aber das kann kein Dauerzustand sein. Das könnte so eine erste Phase sein, wo man sagt, Achtung, erste Mahnung. Dann könnte es sein, dass man sich auf eine vorläufige Lizenzerteilung einigt mit einer Frist. Auch das ist möglich. Oder man sagt, aber nächstes Jahr müsst ihr einen haben. Das ist möglich von DFL-Seite. Es wurde auch alles rein hypothetisch natürlich mir gesagt. Was das andere, was die Kandidaten angeht, fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass man sich einigt. Der Verein, also der Mutterverein, hat immer mal wieder Andreas Rettich, den DFB-Geschäftsführer, vorgeschlagen. Aber Andreas Rettich ist natürlich nicht bekannt dafür, dass er zumindest formal juristisch auf einer Seite mit Martin Kind begeben würde, beziehungsweise umgekehrt. Und deswegen kam das so auch nicht zustande, zumal er ja auch einen Posten hat. Auf der anderen Seite hat Jörg Schmadtke im vergangenen Sommer wurde zu Gesprächen der Kapitalseite geladen und Jörg Schmadtke hat sich reingefuchst in das Thema. Und wenn man so eine Personalie wie Jörg Schmadtke haben kann, der wirklich so viele Jahre, so viel Erfahrung hat in allen möglichen Bereichen des Profifußballs, auch international.
Und der auch schon mal erfolgreich gearbeitet
hat. Und wenn man sich nicht auf so einen Kandidaten einigen kann, beziehungsweise Jörg Schmadtke merkt, in dem Konstrukt hier komme ich auch nicht weiter, dann steht doch die Ampel schon auf Rot. Und dann hat man den nächsten Punkt. Markus Mann wird seit Monaten vorgeschlagen, von der Kapitalseite diesen Geschäftsführerposten auch formal juristisch zu übernehmen. Also Geschäftsführersport kann man sich ja vorstellen, haben andere Clubs ja auch. So, und dann hätten man einen Geschäftsführer, der das auch unterschreiben kann, die Lizenz unterschreiben kann. Aber es gab Gespräche, in denen, was mir zu Ohren gekommen ist, gab Gespräche mit Teilnahme von Markus Mann, wo dann immer mal wieder neue Forderungen gestellt worden sind seitens des Muttervereins. Und Markus Mann dann gesagt hat, ja, aber so kommen wir ja nicht weiter.
Wäre ja auf jeden Fall die eleganteste Lösung. Da sind sich die meisten, glaube ich, einig, ihn zu nehmen als auch sportlich kompetenten, auch Hannover-affinen ja inzwischen. Aber es spricht auch für einen Markus Mann, wenn er sagen würde, er wird sich nicht dieser Gefahr ausliefern, sich als für einen Posten herzugeben, auf dem er dann letztendlich eine Marionette des EVs ist, wenn von dort immer wieder neue Weisungen ausgesprochen werden, immer wieder neue Reglementierungen kommen. Dazu ist er zu sehr, glaube ich, auch mit der Kapitalseite verwurzelt, als dass er sich das Spielchen antun würde. Und insofern sind wir wieder bei unserer berühmten Pattsituation. Wir haben ein drittes Szenario noch außen vor gelassen, nämlich die der Bestellung eines Notgesellschafters von gerichtlicher Seite.
Eines Notgeschäftsführers?
Eines Notgeschäftsführers, Entschuldigung, ja, und das ist natürlich dieses Horrorszenario, was alle vermeiden wollen, dass ein Unbekannter von irgendwo herkommt, um Unterschriften zu leisten für ein Konstrukt, mit dem er gar nicht vertraut ist, wo es keine Bande gibt. Aber auch das ist ja so ein gewisses Schreckgespenst, was über der ganzen Geschichte schwebt. Und ich weiß nicht, die Uhr tickt, man hat viel Zeit verloren, dadurch, dass man entweder gar nicht oder nicht zielgerichtet miteinander gesprochen hat. Und jetzt ist es bald März und es ist noch keine Lösung da. Und es ist in der Tat spannend, Burkhard, da gebe ich dir komplett recht, wie die DFL das bewerten wird. Die hoffen wahrscheinlich und bangen, wie sie es in den vergangenen Jahren immer gemacht haben, dass die in Hannover schon irgendeine Lösung finden werden und sie nicht eingreifen muss. Das kam ja auch immer so ein bisschen rüber aus Frankfurt. Aber möglicherweise sind sie bei der Vergabe der Lizenzen dann auch wirklich knallhart gefordert. Und mit welch scharfen Sanktionen sie dann kommen werden, bis hin zum Lizenzentzug, wird spannend sein. Ich glaube auch, dass da vielleicht ein bisschen dann gemäßigt auch vorgegangen wird, weil man wird so einen Verein wie Hannover 96 nicht einfach verschwinden lassen. Da gibt es in der Vergangenheit genügend andere Beispiele, wo es dann mindestens genauso schnell hätte passieren müssen. Aber trotzdem, das kann ja nicht die Basis von konstruktiven Entwicklungen sein, dass man darauf jetzt zum Beispiel von Hannoveraner Seite aus zocken würde. Aber
die spannende Frage ist doch das, was Dirk nochmal gesagt hat. Diese Gründe, warum Markus Mann auch nicht den Schritt gerne antreten würde. Also da ist so viel Reibung dazwischen. Und als Geschäftsführer, da musst du ja nicht nur handeln, sondern du willst ja vielleicht auch mal ein bisschen gestalten. Und du gerätst da zwischen zwei Strömungen, da bist du so eingeschränkt. Was muss das für eine Persönlichkeit sein, die sich darauf einlässt? Muss man mal ehrlich
sagen. Ja, muss eine sehr starke Persönlichkeit sein. Also das ist in dem Fall ja auch so, Markus Mann gehört zu den ganz, ganz wenigen Sportdirektoren, die ja sogar zwei Kader bilden müssen. Also nicht Hannover 96-2 spielt in der dritten Liga, auch Profiliga, hat eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt, muss sich um den Aufstieg kümmern und muss sich tatsächlich dann die Frage stellen im Dezember, darf ich überhaupt ohne Zustimmung des Muttervereins den Trainer wechseln? Und das ist ja kein Zustand für einen Sportdirektor. Also es ist natürlich, Martin Kind ist ja hier bekannt, natürlich ist es dann auch nicht immer einfach, zu Martin Kind zu fahren und zu sagen, ich brauche jetzt übrigens Matondo und wir brauchen so und so viele Millionen. Brauchen sie ja nicht, haben sie nur geliehen, aber auch das ist ja schon nicht einfach. Aber wenn man so zwei völlig diametral gegenüberstehende Seiten hat, der eine sagt dies, der andere sagt das und man überhaupt nicht weiß, ob man sich juristisch auf der richtigen Seite bewegt und dann auch noch haftbar dafür ist als Geschäftsführer, stelle ich mir auch extrem schwierig vor, weil das wiederum schwierig ist für Hannover 96, weil wenn Markus Mann weiter so arbeiten muss, glaube ich, wird er nicht mehr lange Sportdirektor bei Hannover 96 sein, sondern irgendwo in der Bundesliga einen Job angeboten bekommen und annehmen.
Aber das, was du gerade sagst, das würde dann ja auch für jeden anderen externen Kandidaten auch bedeuten, oder nicht?
Auf jeden Fall, aber Markus Mann muss, glaube ich, schon, wenn man das so betrachtet, ein ziemlich dickes Fell haben und auch wirklich den unbedingten Willen haben, das hier unter diesen Voraussetzungen durchzuziehen. Jemand anders wird das bestimmt auch nicht gerne machen. Er ist eigentlich eine heiße Aktie in der Branche. Ich könnte mir vorstellen, dass er einer derjenigen Manager sein wird, die auch in den nächsten Jahren in der Bundesliga sicherlich auftauchen werden. Und so einfach mal zu Martin Kind zu fahren und zu sagen, so jetzt brauchen wir mal die paar Millionen, das geht ja halt im Moment nicht, weil sich die Kapitalseite sehr bedeckt gibt aufgrund dieser dieser fragilen Situation. Die sind nicht bereit, im Moment viel Geld bereitzustellen. Diese kleineren Geschäftchen, sage ich jetzt mal, so eine Million für ein Leihgeschäft, das ist möglich. Aber wenn man die Branche kennt, dann weiß man, dass jetzt eigentlich schon die Weichen gestellt werden müssen oder hätten gestellt werden müssen für den Kader, der dann in der neuen Saison spielt. Jetzt sind die Spieler noch verhandlungsbereit, die vielleicht im Sommer ablösefrei sind, wo man mit gewissen Angeboten kommen müsste, die aber einfach nicht zu erstellen sind im Moment, weil man nicht weiß, wie viel Geld eigentlich von der Kapitalseite zur Verfügung gestellt wird. Also hängt Hannover jetzt schon wieder hinterher. Dafür haben sie es ganz gut hingekriegt, finde ich, in der jetzigen Transferphase mit wirklich spannenden Konstruktionen auch, wie zum Beispiel auch bei Rabbi Matondo, den man kaufen kann, der dann ein Wahnsinnsgehalt kosten würde. Aber
offensiver Außenspieler hat jetzt direkt in seinem ersten Einsatz sein erstes Tor geschossen.
Aber wo ja gewisse Fantasien dann wachsen. Gerade wenn man solche Szenen wie in Hamburg sieht, schlägt der voll ein und Hannover hat die Hand drauf auf diesen Spieler, dann könnten sie ihn verpflichten. Aber was passiert, wenn sie in der zweiten Liga bleiben? Sie werden ihn nicht bezahlen können vom Gehalt her. Aber das ist die Situation. Die Kapitalseite gibt im Moment nicht das Geld, das eigentlich da sein müsste für einen schlagkräftigen Kader in der neuen Saison, für Transfers, die jetzt schon eingetütet werden können, mit denen man im Sommer wunderbar dastünde, weil man als erster halt da war und die Spieler überzeugen konnte. All das ist nicht gegeben. Und deshalb, zurück zu Markus Mann, ist das wirklich gar nicht hoch genug einzuschätzen, was dieser Sportdirektor auch in diesem Transferwinter wieder auf die Beine gestellt hat bei 96.
Burkhard, ganz kurz noch, Dirk hat schon gerade gesagt, er rechnet so damit, dass die DFL dann aber eher hingeht und Hannover 96 erstmal eine Brücke baut, sodass der kurzfristige sportliche Erfolg jetzt nicht unmittelbar gefährdet wäre. Ist das realistisch?
Sehe ich ähnlich. Weil, also die Kuh wird man nicht ganz vom Eis kriegen und deshalb wäre die DFL auch, glaube ich, sehr froh, wenn es da einen Weg gibt, der nicht die nächste juristische Auseinandersetzung aufbieten könnte. Also ich glaube schon, dass die DFL da mal ein Auge zudrückt und vielleicht auch mehr als zu erwarten wäre.
Klar ist auf jeden Fall, Hannover 96 muss dringend was tun, um auch langfristig sportlich erfolgreich zu sein. Und das Ganze hin und her wirft noch weitere Fragen auf. Gleich mehr hier bei unser Thema. Zurück bei unser Thema und bei Hannover 96 und zu einer weiteren Frage, die der Streit in diesem Verein in den vergangenen Jahren eigentlich regelmäßig aufgeworfen hat. Und zwar gilt bei 96 die berühmte 50+1-Regel. Müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, wenn ein Verein einen Profibetrieb ausgliedert im Fußball in eine Kapitalgesellschaft, in diesem Beispiel wie Hannover, in eine GmbH und Co. KGaA, ziemlich sperriger Begriff, dann muss er auf jeden Fall immer die Stimmenmehrheit haben. Das heißt, vereinfacht gesagt, der Verein muss herbleiben im eigenen Hause. Der Stammverein. Frage in die Runde. Hat der Bundesgerichtshof mit seinem Urteil, wir haben am Anfang der Sendung darüber gesprochen, also ja, der e.V. durfte Martin Kind vor die Tür setzen. Hat der Bundesgerichtshof damit diese Zweifel ausgeräumt, dass 50+1 bei Hannover 96 nicht gelten könnte?
Ja, also erst einmal hat sich der Bundesgerichtshof für 50+1 entschieden und das über den Gesellschaftervertrag gelegt. Und das bedeutet, aus Sicht des Bundesgerichtshofes hat 50+1 eben als Grundvoraussetzung dafür gesorgt, dass die Möglichkeit bestand, diese Geschichte, die Entlassung von Kind, durchzusetzen. Das hat mit 50+1 zu tun und die Bewertung über 50+1 hat der Bundesgerichtshof entsprechend am höchsten gewertet.
Sagt unser NDR-96-Reporter Burkhard Tillner. Dirk Dietenberg, HZNP, hat gerade schon angesprochen, jetzt gibt es ja aber immer noch diesen berühmten Hannover 96-Vertrag. Der besagt, ich regiere dir nicht rein, du regierst mir nicht rein. Du hast schon gesagt, theoretisch könnte den jetzt irgendwann mal wieder einer rausholen und sagen, ja Moment, wir haben da aber eigentlich was vereinbart. Das heißt, ist das jetzt doch noch nicht zu Ende erzählt? Wie wird das weitergehen?
Das hängt von den Verhandlungen ab. Also der Hannover-Vertrag ist für die Kapitalseite wie die Munition, die noch in der Schublade liegt, nur noch nicht rausgeholt wird. Und das, was der BGH entschieden hat, also das, Burkhard hat natürlich vollkommen recht, faktisch ist das so, dass quasi 50+1 bei 96 damit bestätigt ist. Aber entschieden hat der BGH nach GmbH-Recht. Und die GmbH, also diese, das ist ja dann die so eine Komplementärgesellschaft, jetzt wird es doch kompliziert, eine Komplementärgesellschaft, das ist die Hannover 96 Management GmbH, da sitzt der Geschäftsführer drin.
Und die gehört dem Stammverein.
Und die gehört den Stammvereinen. Also der Stammverein ist Gesellschafter dieser Management GmbH. Und nach GmbH-Recht ist natürlich der Gesellschafter, was ja auch logisch ist, dazu befugt, den Geschäftsführer abzuberufen. So, der Hannover 96-Vertrag hat dieses Szenario nicht ausgeschlossen, aber die Formalie reingesetzt, dass der Aufsichtsrat nur darüber zu entscheiden hat. Und jetzt ist natürlich beides juristisch gültig. Das ist nur die Frage, welchen Vertrag oder was für ein Gesetz guckt man sich halt an.
Und was konkret diesen Aufsichtsrat in der Management GmbH angeht, ist das ja genau der Punkt, an dem jede Diskussion wieder endet. Der wird von 4 Personen besetzt, 2 aus dem Verein und 2 aus der Profi GmbH. Und von daher ist da eigentlich diese Pattsituation, dass sich immer 2 Lager gegenüberstehen. Wenn man sich nicht vernünftig im Kompromiss zusammenfindet oder einen für alle akzeptablen Kandidaten findet, wird dieser Punkt immer wieder am Ende jeder Diskussion stehen, wie man es denn hinkriegt, da so diesen vermaledeiten Geschäftsführer zu installieren. Die Regeln haben beide Seiten zusammen aufgestellt, haben sie vertraglich besiegelt, da gibt es Unterschriften und es ist nur recht und billig, dass sich die Kapitalseite darauf natürlich beruft.
Aber das Einzige, was sicher ist, dass es noch reichlich Zeit bedarf, bis das dann endgültig mal auch dieser Punkt abgearbeitet wurde.
Kannst du das überhaupt? Die Frage stelle ich mir immer häufiger. Oder muss irgendwo mal jemand
also einen großen Schwert kommen und so einen gordischen Knoten? Da beißt sich ja der Hund in den Schwanz und das ist eine never-ending Story.
Ja.
Und das ist einfach, es führt nochmal zu einer Vertiefung des Grabens und es wird, also der wird immer tiefer. Also ich habe keine Ahnung. Der
wird auch noch tiefer werden, weil ich glaube, und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, das Ziel des Muttervereins war ja, Kind muss weg. Das hat Michael ja eben auch richtig gesagt. Das ist auch sozusagen die Wahlkampfparole 2019 gewesen bei der Mitgliederwahl. So. Jetzt ist Kind aber nicht weg. Also er ist nicht mehr Geschäftsführer dieser Management GmbH, aber er ist natürlich noch Geschäftsführer einiger Gesellschaften, beispielsweise der Arena GmbH. Und ich glaube, dass der Mutterverein oder Teile des Vorstands der Mutterverein so lange daran arbeiten, bis Martin Kind auch aus diesen Positionen verschwindet. Deswegen ist ein Ende dieser unendlichen Geschichte, weil unendlich Ende und so, ist irgendwie nicht abzusehen aus meiner Sicht.
Ja, aber dann lass uns doch mal weiterdenken. Ich sehe das genauso wie du, aber wie stellst du dir das dann vor? Wie sollte es dann bei Hannover 96 weitergehen? Und das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, wie es dann reibungslos weitergehen könnte.
Also aus Sicht des Muttervereins, also wir haben ja alle schon mal mit Vorstandsmitgliedern des Muttervereins gesprochen, klingt immer durch, ist kein Problem. Wir haben Kandidaten, da kommt jemand, da gibt es Geldgeber.
Da darf man gespannt sein.
Ja, ja, genau. Also da müsste man mal sagen, wer das sein soll.
Genau, und letztendlich kommt nichts. Und ich glaube, diese Blockade, letztendlich natürlich ausgelöst durch die weiterhin vorhandene Präsenz des Martin Kind, der der große Gegner aller Oppositionellen gewesen ist, die ist längst noch nicht aufgehoben. Klar wird es irgendwie weitergehen. Spinnen wir mal zu Ende. Martin Kind hat wirklich irgendwann mal, er tickt nicht so, ich weiß das, er macht das weiter, weil er da auch immer von Verantwortung spricht und auch sehr, sehr viel auch Zeit und Geld seines Lebens da investiert hat. Er wird nicht einfach von heute auf morgen weggehen. Aber wenn er wegginge, dann stünde letztendlich, weil andere Gesellschafter dann ähnlich entscheiden werden, die auch einen maßgeblichen Anteil an der finanziellen Unterstützung haben, würden auch verschwinden. Das hieße, grob gesagt, stünde 96 mehr oder weniger von heute auf morgen ohne Sponsoreneinnahmen da und müsste sich komplett auf das, was im Moment an Fernsehgeldern üppig fließt und so weiter, kaprizieren und dann vielleicht gucken, dass neue Geldgeber kommen. Wenn die bereitstehen, gut und schön, wie schnell die bereit sind, in den heutigen Zeiten, die wirtschaftlich und politisch unsicher sind, wie selten, wage ich auch zu bezweifeln. Also da würde ich dann schon eher ein bisschen schwarz malen und sagen, dann geht die Spirale nach unten und man muss sehen, ob Hannover 96 nicht nach oben guckt, sondern lieber guckt, wie es vielleicht dem MSV Duisburg geht in der dritten oder vierten Liga inzwischen, dass man dann wirklich ganz nach unten geht, weil einfach dieses ganze Konstrukt nicht mehr funktioniert. Da was Neues auf die Beine zu stellen, was die Bundesliga angreifen kann, da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie. Und insofern muss man sich zusammenraufen mit einem Martin Kind, mit seinen Kontakten, mit seinen Möglichkeiten, wenn man denn wirklich diesen Aufstieg in die Bundesliga auch nicht nur sportlich will, sondern auch wirtschaftlich auf ein gutes Fundament stellen will.
Ja, beide Seiten brauchen ein gemeinsames Fundament. Also da muss Gemeinsamkeit entstehen. Am besten alle mal für 4 Tage auf eine Nordsee hallig, bis sie sich geeinigt haben und dann schicken wir das Schiff hin und dann holen wir sie wieder zurück. Aber das ist doch, Gespräche zwischen diesen Seiten bringen nichts.
Die können sich, glaube ich, noch nicht mal auf das Transportmittel auf die Insel einigen.
Stimmt.
Nur so ein kleines Beispiel, wie das im Detail dann ausufert. Der Mädchen- und Frauenfußball ist beim Mutterverein ansässig. Die trainieren auf einem abseitigen Platz in der Akademie, also in der 96-Akademie, die bei der Profiabteilung gehört. Und es ist wirklich so, dass die Profiabteilung den Frauen jedes Hütchen und jeden Ball und alles, was die aus dem Container rausholen, in Rechnung stellt. Also da ist jetzt 0,0 Gemeinsamkeit. Und da ist bei der wichtigen Personalie Geschäftsführer jetzt auch natürlich dann auch nicht zu erwarten, dass man sich einigt. Aber was ich wirklich gar nicht nachvollziehen kann, wie man unter einem Emblem, unter einem 96-Logo unterwegs ist und jeder nur an seinen Einfluss, an seine Macht denkt und eben nicht Kompromissbereitschaft ist. Und da fehlt im Augenblick, fehlt da so die Person, die ein ausgleichender Faktor ist. Ich glaube, Jörg Schmadtke hätte das sein können. Das war so ein bisschen auch der Versuch, Martin Kind ist jetzt so viele Jahre da und wie schafft man das, dass er auf vernünftige Ebene sozusagen sein Erbe weitergibt und halt Martin Kind dann weg ist, weil er sich das halt auch aussucht. Und er hat ja schon oft gesagt, dass er ja eigentlich keine Lust mehr hat. So, das sagt er ja immer so nebenbei. Er hat natürlich, ist natürlich nicht lustgesteuert, sondern sehr vernunftgesteuert. Und an diese Person muss es geben. Und es gab immer mal, und das ist ein wirklich interessanter Name, wo er an einem Tag heißt es ja, würde er machen, an anderen Tag, nein, würde er doch nicht machen. Das ist Per Mertesacker. Das ist, glaube ich, jemand, auf den man sich einigen kann. Aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn man sich auf Jörg Schmadtke nicht einigen kann, weiß ich auch nicht, wie man sich auf jemanden wie Per Mertesacker einigen kann. Also wie groß muss der Name sein und wie beliebt muss der Name sein, dass man sich auf einen Kandidaten einigt?
Ich höre daraus, alle in dieser Runde gehen davon aus, dass dieses Putt unendlich weitergeht. Michael Richter vom Kicker nickt.
Ja, ich erinnere mich immer so ein bisschen, eigentlich sind es Zustände, da war ja die Ampelkoalition in ihren letzten Tagen, war ja noch eine verschworene Solidargemeinschaft, wenn ich das hier teilweise so höre. In der Politik gab es dann Neuwahlen, die sind in Hannover nicht ohne weiteres möglich, klar auch, aber man weiß nicht, was dann für Mehrheiten entstehen werden oder ob man nicht wieder bei den gleichen Mehrheitsverhältnissen landet, die es bisher gegeben hat. Es ist einfach ein Knoten, ein gordischer, wo bisher noch keiner mit dem großen Schwert gekommen ist. Aber ich glaube, man kommt auf dieser Diskussionsebene, die wir jetzt auch strapaziert haben, einfach nicht mehr zu einem Ziel, sondern man muss vielleicht einen Neuanfang mit einem ganz neuen Konstrukt hinbekommen. Es müssen wahrscheinlich dann völlig neue Köpfe her, die Hannover 96 nochmal neu erfinden mit den möglichen Unterstützern, die es halt bedarf, wenn man im Profisport vorankommen will. Und das alles unter wirklich schwierigen Voraussetzungen, unter schlechten Vorbedingungen. Aber auch mit einem gewissen Potenzial, mit der großen Sehnsucht, mit einem tollen Umfeld, mit einem funktionierenden Stadion. Kompromisse wären angebracht, Toleranz vielleicht ein bisschen mehr, auch über Namen und Köpfe hinweg. Aber das sind natürlich hehre Wünsche, wo ich nicht weiß, ob sie sich realisieren lassen oder wie tief da doch dann die berühmten Gräben, die ja jetzt hier schon viel zitiert worden sind, dann tatsächlich sind.
Also dann können wir, glaube ich, festhalten, viele ungeklärte Fragen, viele unterschiedliche Ansichten rund um Hannover 96 und seine Struktur. In einem, da sind sich aber alle einig, sportlich sieht es vielversprechend aus diese Saison.
Hannover 96 steht auf dem 6. Tabellenplatz, hat 3 Punkte Rückstand auf dem direkten Aufstiegsplatz. Also von daher steht Hannover 96, wie es eigentlich jeder so sehen kann, relativ gut da.
Stabil. Dann haben wir ja den Trainerwechsel vollzogen, um neue Impulse zu setzen. Und wenn ich die ersten 3 Spiele beurteile, sind Veränderungen erkennbar. Die Hoffnung für die Weiterentwicklung und für die weiteren Spiele berechtigt.
Der langjährige Clubchef und Hauptgeldgeber Martin Kind, und davor haben wir nochmal Robin Krakau gehört, Vorstandssprecher des Hannover 96 e.V., also des Mutter- oder Stammvereins, die sind sich zumindest in diesem Punkt einig. Das führt uns nochmal zurück zum leitenden Angestellten auf dem Platz, Trainer André Breitenreiter, der nährt diese Zuversicht.
Ich sehe eine Mannschaft, die sehr akribisch arbeitet, die mit Spaß auch am Wochenende aufs Spielfeld geht, positiv nach vorne schaut und im Rahmen unseres Matchplanes ihr Bestes abruft. Und dann haben wir ganz sicher das Potenzial, bis zum Ende ein gewichtiges Wort, um den Aufstieg mitzuspielen, um uns zumindest in der Endphase in der Schlagdistanz zu befinden. Denn in den letzten Wochen verändert sich dann doch ganz viel und da muss man vorbereitet sein, dass man dann am Ende zuschlägt und über die Ziellinie geht.
Ja, dann gönnen wir uns doch einfach nochmal einen kurzen Blick auf das kommende Wochenende. Da haben wir eine knackige Geschichte. Fortuna Düsseldorf kommt an den Maschsee, der Tabellenfünfte heißt das, gastiert beim Tabellensechsten bei Hannover 96. Dirk Tietenberg, Herz und NP, dein Tipp?
Hannover 96 gewinnt das Spiel mit 3-2. Weil der zentrale Mittelfeldspieler bei Fortuna Düsseldorf fehlt.
Oh, das ist schon sehr, sehr dezidiert. Michael Richter vom Kicker. Gehst du mit?
Ich gehe auch mit, dass es ein knapper Sieg für 96 sein wird. Ein Pflichtsieg dann leider aber auch, wenn man auf die Tabelle guckt. Die Schlagdistanz, von der André Breitenreiter gesprochen hat, die muss jetzt gewahrt bleiben. Es ist dieses Autorennen, wo jeder jetzt diese gute Position braucht. Und dazu hilft jetzt nach 2 Unentschieden auf jeden Fall bei 3 Punkten Rückstand auf den Aufstiegsplatz nur ein Sieg gegen Düsseldorf.
Und unser NDR-96-Experte Burkhard Tillner. Burkhard?
Knapp wird, Tore schießt jeder, aber 2-1 für Hannover 96, daran glaube ich.
Ein bisschen konservativer getippt auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also 2 Tore von Düsseldorf glaube ich nicht dran, 3 für Hannover 96. schwer vorstellbar für mich aktuell. Deshalb 2-1 sichere
Bank. Kowalski trifft immer zweimal. Wenn er trifft, immer zweimal.
Der Rückkehrer im Sturm bei Fortuna Düsseldorf. Dann nochmal ganz kurz in die Runde gefragt, nochmal Butter bei die Fische. Klappt es am Ende? Steigt Hannover 96 auf in die Bundesliga? Dirk.
Es wird ganz dramatisch. Ähnlich dramatisch, wie man das bei Fortuna Düsseldorf gesehen hat. Ich glaube, dass Hannover 96 am Ende auf Platz 3 landet. Wir haben ja, also
Fortuna Düsseldorf ist ja jetzt kein gutes Omen.
Entschuldigung, ja, also Hannover 6, ja, ist
kein gutes. In der Relegation gescheitert, ja, trotz 3-0 Hinspielsieg.
Ja, an Bochum. Wird vielleicht dann auch wieder Bochum werden, mal gucken. Aber zweimal hintereinander so glücklich drin zu bleiben, das wird denen nicht gelingen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Hannover 96 Dritter wird und dann wird man sehen, wer der Gegner ist. Also da ist es eh irgendwie, das sind zwei Endspiele.
Michael, Hand aufs Herz.
Ganz schwierig. Ich glaube,
dass er rechnet gerade die Tabelle aus.
Ich muss es schnell nochmal durchrechnen, ja, aber ich glaube, dass tatsächlich Köln und auch der HSV, dass die sich in diesem Jahr durchsetzen werden. Mich hat wirklich begeistert, wie der SFC Magdeburg ins neue Jahr gestartet ist. Von daher könnten die Magdeburger in die Fußstapfen der Heidenheimer und Kieler treten und als nicht geahnter Aufsteiger plötzlich da auftauchen. Also da gibt es wirklich mindestens drei wirklich hochkarätige Mitbewerber, sodass es auch ein bitterer vierter Platz werden könnte. Und das wäre dann sicherlich nicht das erhoffte Ziel.
Okay, Burkhard, Michael lässt Vorsicht walten. Wie ist es mit dir?
Also ich sehe auch noch eine Chance für einen direkten Aufstieg. Also der Druck ist mal wieder in Köln und Hamburg viel höher als bei Hannover 96. Magdeburg, eine Mannschaft auf Rang 3 ohne einen einzigen Heimsieg bisher. Das zeigt einfach, wie ausgeglichen diese Liga auch ist. Und dann ist es eine Frage der Nerven. Und ich glaube, da ist so eine Mannschaft, die im Windschatten gerade sich Richtung Spitze bewegt, wie Hannover 96, durchaus im Vorteil. Also in Hamburg, da werden sie anfangen zu zittern. In Köln stabil, viele 1-0-Siege, die eher noch als der HSV. Und dann mischt Hannover 96 mit.
Und vielleicht tritt dann der immerwährende Streit hinter den Kulissen zumindest für den Moment mal ein bisschen in den Hintergrund bei Hannover 96. Das war unsere Expertenrunde zur Perspektive bei den Roten. Mit dabei Dirk Tietenberg, Hatz und NP, Michael Richter vom Kicker, Burkhard Tillner vom Norddeutschen Rundfunk. Vielen Dank für euren Besuch.
Gerne.
Das war unser Thema für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Tide Tillinger.